Ihr Lieben, der kleine Emil hat bereits nach diesen wenigen Tagen im Advent seinen ganzen Adventskalender leergeräumt, alle Türen aufgemacht. Die Mutter stellt das fest und ist total entsetzt und sagt: Emil, warum hast du das getan? Und der kleine Emil sagt, zuerst das Selbstverständlichste von der Welt: Stoßlüften wegen Corona, Mama. Eine Art Stoßlüften können wir sicher auch die Rede bezeichnen, die wir gerade hier gehört haben, die Rede, die Jesus zum Abschied seinen Jüngern hielt. Die Jünger sind traurig, weil Jesus zum Sterben nach Jerusalem gekommen ist. Sie haben Angst, weil drei wunderbare Jahre mit Jesus bald enden werden. Darum ermutigt Jesus seine Jünger. Er gibt ihnen vier wunderbare Verheißungen mit auf den Weg in die Adventszeit. Ihr wundert euch vielleicht, wie ich diesen Predigttext mit dem Advent verbinden konnte, denn Jesus hält diese Rede ja kurz vor Karfreitag. Aber ich finde, sie passt trotzdem, wenn wir klären, was wir eigentlich unter Advent verstehen. Die Adventszeit ist eine Zeit des Wartens. Die Kinder warten auf die Geschenke an Heiligabend. Viele Erwachsene warten auf eine harmonische Zeit in ihrer Familie. Aber wir Christen warten doch darauf, dass Jesus ein zweites Mal auf die Erde kommt, um uns zu sich zu holen. Es geht im Advent um eine besondere Ankunft. Vor über 2000 Jahren wurde der Sohn Gottes in Israel geboren. Er kam als Licht in eine dunkle Welt. Der Stern von Bethlehem kündigte ihn als neuen König an. Aber nur wenige Menschen erkannten die Zeichen der Zeit. Und die Zahl seiner Anhänger war selbst an seinem Lebensende noch nicht besonders hoch. Das wird bei seinem zweiten Kommen ganz anders sein. Dann wird Jesus selbst als heller Morgenstern für alle sichtbar erscheinen. Und für die, die an ihn geglaubt haben, wird eine wunderbare Zukunft beginnen. Die Adventszeit will uns also auf diese Wiederkunft vorbereiten. Sie ist eine Zeit voller Hoffnung. Wir richten uns neu auf die Zukunft aus. Mir jedenfalls hilft die Adventszeit jedes Jahr neu, bei den vielen Lichtern dieser Welt wieder neu Ausschau nach dem einen Stern zu halten. Dem Stern, der noch heller leuchtet als der Stern von Bethlehem. Den Stern mit Namen Jesus. Er sagt selbst: Ich bin der helle Morgenstern. Wenn wir das so betrachten, dann ist Advent also die Zeit zwischen den zwei Sternen. Zwischen dem Stern von Bethlehem und dem hellen Morgenstern, der am Ende leuchten wird. Und diese Zwischenzeit ist geprägt von Spannung. Von der Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Mit dem ersten Kommen Jesu hat etwas Neues begonnen. Es wurde Hoffnung gesät, aber sie ist noch nicht ganz aufgegangen. Gottes neue Welt ist noch nicht durchgedrungen. So müssen wir weiter mit der Dunkelheit in unserem Leben kämpfen, obwohl wir das Licht der Welt persönlich kennen. Und wir haben mit Angst zu kämpfen, obwohl wir die Hoffnung in Person kennen. Diese Spannung zwischen den beiden Sternen im Advent hatte Jesus auch vor Augen, als er dabei war, diese Welt zu verlassen. Er sah diese Spannung in den Augen seiner Jünger und er sieht sie auch bei uns. Der Evangelist Johannes berichtet uns, wie Jesus innerlich gerungen hat und wie er seine Jünger auf diese Zeit im Advent vorbereitet hat. Jesus beginnt seine Adventslektion mit einer symbolträchtigen Handlung. Er wäscht seinen Jüngern die Füße, einem nach dem anderen. Und er sagt ihnen damit, dass diese Welt nur dienend erobert werden kann. Im Abendmahl gibt er ihnen ein Zeichen, das sie immer daran erinnern wird, dass Jesus auch in den dunklen Tagen ganz nah bei ihnen sein wird. In Brot und Wein lebt er in uns und wir erinnern uns an seine zweite Ankunft. So halten wir den Advent aus. Unsere Hoffnungsbatterien werden mit jedem Abendmahl neu aufgeladen. Und dann hält Jesus seine Abschiedsrede. Er verheißt uns darin den Heiligen Geist, den Geist, der als Beistand und Tröster, als Lehrer und Berater ständig um uns ist und in uns wirksam ist. Und Jesus stellt uns in eine neue Gemeinschaft von Menschen, die ebenso wie wir an Jesus glauben. Und zuletzt betet Jesus für uns. Er spricht ein intensives Adventsgebet für uns. Jesus will nicht, dass wir aus dieser Welt mit all ihrer Dunkelheit fliehen. Er betet dafür, dass wir es in dieser Welt mit all ihrem Leid, mit all ihren Fragen und Dunkelheiten aushalten. Und dass wir in dieser Welt für ihn leuchten, weil er in uns lebt. Das ist sein Plan. Dieses hohe priesterliche Gebet, was uns Salina gerade vorgelesen hat, ist so dicht, dass eine Predigt kaum ausreicht, um es zu verstehen. Aber ich will zumindest versuchen, ein paar Lichtspuren zu zeigen. Fangen wir also an, auf dieses Gebet Jesu zwischen den zwei Sternen zu hören. Die erste Verheißung, die mir entgegenleuchtet, heißt Bewahrung. Jesus ist es offenbar sehr wichtig, dass wir in dieser Adventszeit bewahrt bleiben. Er betet: Vater, solange ich bei ihnen war, habe ich sie in deinem Namen bewahrt. Ich habe über sie gewacht, dass nicht einer von ihnen verloren ging, außer dem, der den Weg des Verderbens gegangen ist, so wie es die Schrift vorausgesagt hat. Ich bitte dich nicht darum, sie aus der Welt wegzunehmen, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Sie gehören nicht zur Welt, genauso wie ich nicht zu ihr gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die ganz für dich da sind. Dein Wort ist Wahrheit. Jesus nimmt uns nicht aus dieser Welt heraus, weil er sich selbst nicht aus dieser Welt heraushält. Er kennt die Kräfte und Mächte, die an uns zerren und ziehen. Und er weiß, dass die Macht des Bösen gefährlich ist. Aber er weiß auch, dass sie niemals siegen wird. Paulus fasst das einmal für uns mit den folgenden Worten zusammen, wie es uns wohl geht. Von allen Seiten waren wir bedrängt, von außen Kämpfe, von innen Ängste, aber Gott hat uns neuen Mut gegeben. Ich finde, dass man unsere Adventszeit kaum treffender beschreiben kann. Von außen Kämpfe, von innen Ängste. Es tobt ein Kampf zwischen Impfgegnern und Befürwortern. Querdenker kämpfen gegen Linientreue und viele kämpfen auf den Intensivstationen um ihr Leben. Was jedoch oft bei all diesen Kämpfen übersehen wird, sind die inneren Ängste, die das alles auslösen. Und es tut mir leid, dass ich heute das mal so offen sagen muss. Ich habe mit vielen Impfgegnern in den letzten Monaten gesprochen, auch in der eigenen Familie. Und die Argumente gegen die Impfung waren zahlreich und wurden überzeugend vorgebracht. Aber was ich überall gespürt habe, war auch ganz viel Angst. Die einen hatten Angst vor den Nebenwirkungen, Angst, dass der mRNA-Wirkstoff die DNA verändert, Angst, impotent zu werden oder Long-Covid zu bekommen. Andere haben Angst vor einer Verschwörung und wittern nur Geschäftemacherei. Sie wollen sich den Chip des Antichristen nicht implantieren lassen. Und auch bei den Impfbefürwortern spüre ich viele Ängste. Manche drängeln sich bei den Impfungen vor, weil sie große Angst vor dem Sterben haben. Andere verlassen schon seit anderthalb Jahren nicht mehr ihr Haus, obwohl sie geimpft sind. Sie haben panische Angst vor einer Infektion und verpassen dabei zu leben. All diese Ängste sind ja zutiefst menschlich. Wir werden in dieser Welt von Ängsten bedrängt. Aber deswegen müssen wir uns doch nicht von ihnen bestimmen lassen. Mikrochips sind wirklich klein, aber man kann sie immer noch mit bloßem Auge sehen. Außerdem geht die Injektion in den Oberarm. Ein Zeichen auf Stirn und Hand, wie es die Offenbarung beschreibt, wird uns damit also nicht gegeben. Sicher wird mit der Impfung auch Geld verdient, aber ich musste gar nichts dafür bezahlen. Und wenn die Impfung mich wirklich schützt, haben dann nicht die BioNTechs und Johnsons eine Belohnung auf dieser Welt verdient? Sicher gibt es bei Impfungen auch Nebenwirkungen. Aber können wir die nicht in Kauf nehmen, wenn nur durch tausende Leben gerettet werden? Reichen die 100.000 Covid-Toten in Deutschland immer noch nicht aus? Gegen Masern, Pocken und Kinderlähmung und viele andere Krankheiten waren mal 95% unserer Bevölkerung geimpft. Dadurch konnten diese schlimmen Infektionskrankheiten ausgerottet werden. Warum versuchen wir nicht das Gleiche mit dem Coronavirus? Ist der Impfstoff zu neu und Neues macht Angst? In Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten sind 99% der Bevölkerung geimpft. Die Inzidenz liegt seitdem bei nur noch 4,8. Corona ist dort Geschichte. In Portugal, Spanien und Italien, außer dem deutschsprachigen Südtirol, sind mehr als 80% der Bevölkerung geimpft. Die Inzidenz liegt bei 10. Die Die Corona-Maßnahmen konnten gelockert werden. Warum funktioniert das bei uns in Deutschland nicht? Die Antwort lautet meiner Meinung nach Angst. Die Deutschen sind ein ängstliches Volk, sodass der Engländer von der German Angst spricht. Ganz Europa lacht darüber, dass wir Klopapier statt Rotwein, Baguette und Käse horten. Dabei gibt es doch auch bei uns diese bewahrenden und schützenden Hände Gottes. Keine Macht des Bösen kann sich an ihnen vorbeimogeln, um dich zu treffen, sagt Jesus. Du sollst im Namen des lebendigen, dreieinigen Gottes bewahrt bleiben. Die Allmacht des Vaters passt auf dich auf. Die Liebe des Sohnes trägt dich durch und die Kraft des Heiligen Geistes macht dir Mut. Und wenn die Bosheit noch so sehr um dich brüllt, ist seine Kraft der Bewahrung immer noch für dich da. Du musst keine Angst haben, weder vor der Impfung noch vor dem Sterben. Als Jesus im Garten Gethsemane diese Kämpfe von außen und die Ängste von innen durchmachte, da griff einer seiner Jünger zum Schwert. Doch Jesus wies ihn zurück und sagte: Weißt du nicht, dass ich nur meinen Vater im Himmel um Hilfe bitten brauche und er schickt mir sofort mehr als 12 Legionen Engel? 72.000 Engel hätte Jesus herbeirufen können, aber er tat es nicht, weil er sie für dich und mich bereithalten wollte, um uns in unseren Kämpfen zu unterstützen. So wünsche ich dir, dass du ihre Spuren der Bewahrung wieder wahrnimmst und deine Angst verlierst. Du bist reich gesegnet, weil Jesus mit seinen Engeln um dich herum ist und dir zur Seite steht. Du bist reich gesegnet, weil du in einem Land lebst, das dir eine der weltweit besten medizinischen Versorgungen bietet. Diese Wahrheiten gilt es anzunehmen. Denn bewahren beinhaltet nun mal auch, sich einer Wahrheit anzuvertrauen. Der Böse ist der Durcheinanderbringer, der Diabolos. Er schürt Ängste in uns und streut Zweifel in unsere Gedanken. Er spricht von Freiheit, aber eigentlich will er uns nur voneinander und von Jesus lösen. Die Wahrheit in Jesus hingegen bringt Frieden und Klarheit. Sie ist die Kraft, die uns immer wieder zueinander führt. Jesus, die Wahrheit in Person, bringt Ordnung in unser Chaos. Und ich hoffe, ihr merkt, dass Jesus sehr darum ringt, dass wir mit ihm eng verbunden bleiben, so wie er mit dem Vater verbunden war. Nur darin liegt unsere Kraft, in der Dunkelheit zu leuchten. Wenn du dich also im Moment angefochten und hin und her gerissen fühlst, dann sollst du heute hören, dass Jesus für dich betet. Wenn dir das Fundament unter den Füßen wackelt und du nicht weißt, ob du es durchstehen wirst, dann sollst du heute hören, dass Jesus dir mit seiner Kraft und Bewahrung nah ist. Er passt auf dich auf. Ja, der helle Morgenstern leuchtet für dich auf und neben der Bewahrung will er dich auch noch mit Freude erfüllen. Jesus betet: Vater, ich habe ihnen vieles gesagt, während ich in der Welt war, damit sie von meiner Freude vollkommen erfüllt sind. Der Satan überschüttet uns gerne mit Traurigkeit. Er legt Kummer auf unser Herz und er sehnt sich danach, dass wir in finsteren Gedanken versinken und verzweifeln. Aber Jesus ist auf die Erde gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Schon die alten Propheten nannten ihn deswegen den Freudenbringer. Und Jesus selbst formulierte das Ziel seiner Reden gegenüber seinen Jüngern einmal so: Ich habe euch das alles gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt. Das Problem mit uns Menschen, sagt Jesus, ist nicht, dass wir für Gottes Geschmack zu glücklich sind. Wir sind ihm nicht glücklich genug. Darum sandte er seinen einzigen Sohn in unsere Welt. Und wir werden Gott nicht verstehen, bis wir begreifen, dass Gott das glücklichste Wesen im ganzen Universum ist. Vor ihm ist Freude die Fülle, sagt uns die Bibel im Psalm 16, Vers 11. Und Gott möchte diese Freude mit uns teilen. C.S. Lewis hat darum recht, wenn er sagt: Freude ist im Himmel eine ernstzunehmende Angelegenheit. Das ist Gott wichtig. Und aus diesem Grund befiehlt uns die Bibel, ich weiß nicht wie oft: Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Die Zeit für diese Predigt würde nicht reichen, um all diese Stellen über Freude zu zitieren. Ich Ich kann euch jedenfalls nur sagen, es tut so gut, sich über Gott jeden Tag zu freuen und die Angst endlich loszulassen. Er ist so groß und mächtig und wunderbar. Und trotzdem liebt er jeden Einzelnen von uns so, als wären wir die einzigen Menschen auf der Welt. Dieses Gefühl ist einfach einzigartig, so einen wunderbaren Gott zu haben. Und ich glaube, dass es die perfekte Basis ist, um ein fröhliches Leben zu führen. Maria ist uns dabei ein großes Vorbild. Sie hat gerade erfahren, dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen soll und sie hat allen Grund, sich deswegen Sorgen zu machen. Aber sie betet: Ich preise den Herrn und juble vor Freude über Gott, meinen Retter. Bei Maria lernen wir, dass ein Leben mit Jesus keine Garantie dafür ist, dass alles im Leben glatt läuft und wir immer nur Freude erleben. Aber Jesus ist tatsächlich das Beste, was wir für unser Leben haben können. Es ist wirklich das Beste, wenn wir uns ganz eng mit dem Freudenbringer verbinden und ihm vertrauen. Denn wenn wir dann einmal durch das dunkle Tal gehen müssen, dann wissen wir, dass Jesus an unserer Seite bleibt. Und schickt uns der Feind mal eine schlechte Nachricht, dann führt uns Jesus zurück ins Licht und schenkt uns neue Freude. Der Priester Esra hat vollkommen recht, wenn er sagt: Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Mit ihr verlieren wir die Ängste. So habe ich schon sehr viele Menschen begleitet, die waren mit Gott in dunklen Tälern unterwegs. Aber obwohl sie sehr stark von Leid und Schmerz berührt wurden, empfanden sie doch immer noch eine tiefe Freude in Jesus. Die Freunde von Mutter Teresa erzählen, dass sie sich niemals vom Leid um sie herum überwältigen ließ. Und sie hatte eigentlich allen Grund dazu, denn unter den Ärmsten der Armen in Kalkutta zu arbeiten, das war wirklich schwer und eine Last. Aber Mutter Teresa glühte vor Freude, wenn sie ihren barmherzigen Dienst tat, und sie ließ sich nie davon abbringen. Auch über Dietrich Bonhoeffer wird berichtet, dass er sich im Gefängnis über die kleinsten Kleinigkeiten freute, dass er immer eine freundliche und fröhliche Atmosphäre verbreitete, dass die Zellengenossen und die Wärter gern mit ihm zusammen waren. Gleiches scheint auch für Paulus zu gelten, der aus dem dunkelsten Gefängnis schreibt: Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Paulus übte sich keinesfalls hier in einer Frühform des positiven Denkens. Nein, Paulus dachte vom Ziel her und das Ziel heißt Freude. Wir werden einmal mit Jesus im Himmel leben. Dort wird es keine Tränen, kein Leid und keine Klage mehr geben. Dann wird der große Freudentag beginnen, der niemals aufhören wird. Daran erinnere dich doch bitte, wenn das nächste Mal alles um dich herum schief geht. Du bist mit deinem Gott unterwegs, um an dem großen Freudenfest im Himmel teilzunehmen. Ich hoffe, ihr merkt, der Weg durch den Advent ist ein Weg der Freude mitten im Leid. Es ist ein Weg der Freude trotz aller Dunkelheit um dich herum. Denn dein Gott verspricht dir, mit dir ans Ziel zu kommen. Er räumt alle Hindernisse aus dem Weg und er lässt sich durch nichts aufhalten. Darum handeln auch so viele Lieder im Advent von der Freude. Freue dich, Welt, der Herr ist da. Tochter Zion, freue dich. Sieh, dein König kommt zu dir. Der Halben jauchzt mit Freuden singt, gelobet sei der Herr. Ich hoffe, dass diese Lieder die Freude neu in dir zum Klingen und Schwingen bringen. Die Freude, von der die Engel den Hirten sangen: Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren. Ja, der Heiland wurde damals auch für dich geboren. Und du kannst ihm jetzt all deine Sorgen und Ängste hinlegen. Er ist sich nicht zu schade, auch in deine Traurigkeit hineinzukommen. Er möchte sie in Freude verwandeln. Der helle Morgenstern leuchtet extra auch für dich auf. Und neben der Bewahrung und der Freude will er dich drittens mit einer wunderbaren Gemeinschaft beschenken. Jesus betet: Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Ich bete, dass sie alle eins sind, und zwar so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. So sollen sie in uns eins sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie eng Vater, Sohn und Heiliger Geist miteinander verbunden sind? Wir reden von der Dreieinigkeit, weil wir das Gemeinsame dieser drei in andere Worte nicht fassen können. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind drei eigenständige Persönlichkeiten. Sie unterscheiden sich in ihrer Erscheinung, in ihrem Wirken und in ihren Aufgaben. Aber dennoch sind sie eins in ihrem Wesen und Willen. Sie streiten sich nicht, sie sind nicht neidisch aufeinander, sie lieben sich, sie sind gemeinsam unser Gott. Diese Einheit wünscht sich Jesus auch für seine Gemeinde. Er betet für eine Einheit, die geprägt ist von Liebe und gegenseitiger Wertschätzung bei aller Unterschiedlichkeit. Es soll uns ein Geheimnis umgeben, wie es die Dreieinigkeit unseres Gottes umgibt. Unsere Gemeinschaft soll so stark sein, dass sie durch nichts, aber auch gar nichts in dieser Welt übertroffen werden kann. Ja, die Bibel macht sehr deutlich, dass Jesus nachzufolgen nicht nur eine Angelegenheit des persönlichen Glaubens ist. Zur Nachfolge gehört auch, dass wir uns in die Gemeinschaft der Kinder Gottes integrieren lassen. Wir sollen ohne Wenn und Aber ein wichtiger Teil der Gemeinde sein. In Epheser 2, Vers 19 wird das sehr schön ausgedrückt. Dort heißt es: So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Als Christen sind wir dazu berufen, dazuzugehören und nicht einfach nur zu glauben. Wir wurden nicht von Gott erschaffen, um das Leben von Einsiedlern zu führen. Wir gehören in Gottes Familie hinein. Jesus weiß nämlich, dass wir unseren Glauben sehr schnell wieder verlieren, wenn wir niemanden um uns haben, der uns im Glauben stärkt. Darum stellt er uns wie eine Familie zusammen, damit wir uns immer wieder gegenseitig ermutigen. Wir dürfen uns wie die Kohlen im Feuer gegenseitig anfachen und wärmen. Entziehen wir uns den anderen Kohlen, erlischt unser Feuer und vielleicht irgendwann auch das der anderen. Wir brauchen einander. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum du nichts von dieser Gemeinschaft und Einheit erfährst. Immer wieder sitzen auch Gemeindeglieder isoliert in ihren Wohnungen und klagen Gott ihr Leid. Niemand hat Interesse an mir, niemand nimmt Anteil an meinem Leben. Das tut mir sehr leid. Aber spiegelt es nicht oft auch etwas von unseren eigenen Versäumnissen wider? Wem schenkst du denn etwas von deiner Zeit und deinem Leben? Wen besuchst du regelmäßig? Warum greifst du nicht zum Telefon und rufst mal an? Warum bewegen dich die Sorgen und Probleme anderer so wenig? Besonders in einer Zeit, wo wir uns weniger treffen können als früher, müssen wir neue Wege finden, um beieinander zu bleiben. Wir müssen noch enger zusammenrücken, indem sich jeder wenigstens einen sucht, um den er oder sie sich kümmert. Dabei dürfen wir wissen, dass wir von Jesus ausgesandt sind. Die Welt soll an unserer Liebe zueinander erkennen, dass Jesus wirklich der Retter ist. Nicht die großen sozialen Werke und Einrichtungen werden es sein, die auf Jesus hinweisen, auch nicht zum Staunen erregende Wunder und Zeichen, nicht die grandiosen Gebäude oder Homepage und auch nicht die korrekte Rechtgläubigkeit wird zum Glauben führen, sondern allein die Qualität unserer Liebe, in der einer den anderen höher achtet als sich selbst, das wird die Menschen zu Jesus ziehen. Wir haben es an dieser Stelle, wie so oft, wenn wir in der Bibel lesen und auf Jesus hören, mit einer Wirklichkeit zu tun, die wir kaum wirklich erfassen und begreifen können. Und trotzdem ist sie wahr. Jesus macht uns eins, trotz aller Unterschiede. Und ich freue mich, das immer mehr mit euch gemeinsam zu erleben. Es ist nie perfekt, aber es ist jedes Mal ein Wunder. Der helle Morgenstern leuchtet für uns auf. Und neben der Bewahrung der Freude und der Gemeinschaft will er uns viertens in seine Herrlichkeit mitnehmen. Jesus betet: Vater, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Im Epheserbrief lesen wir, dass Gott der Vater aller Herrlichkeit ist. Jesus betet ja also dafür, dass wir auch in diesem Bereich Gott ähnlicher werden und näher kommen. Wir sollen mehr und mehr in die Herrlichkeit Gottes eintauchen. Sie soll uns wie eine Atmosphäre umgeben. Gottes Herrlichkeit ist dabei der Glanz, der sich auf alles Vergängliche legen möchte. Sie ist die Schönheit, die wir schon in der Schöpfung Gottes vorfinden. Und Herrlichkeit entsteht immer dort, wo wir auf den Herrn ausgerichtet sind. Da bekommt unser Leben eine Mitte und wir leuchten aus dieser inneren Mitte heraus. Nun spürst du aber vielleicht im Moment auch nichts von dieser Herrlichkeit. Du spürst nichts von deiner Leuchtkraft. Sie ist dir irgendwie im Laufe der letzten Monate verloren gegangen. Du funktionierst nur noch. Und du fragst dich, wo deine Begeisterung eigentlich geblieben ist. Du ärgerst dich über die unterschiedlichen Meinungen zu Corona. Du willst endlich dein normales Leben zurück. Dann lade ich dich ein, dich heute unter dieses Gebet von Jesus zu stellen. Bitte ihn, zurück in seine Herrlichkeit kommen zu dürfen, und steig mit ihm auf die Waage. In der hebräischen Sprache bedeutet das Wort Herrlichkeit auch Gewicht. Denn die Herrlichkeit zeigt an, wer oder was in meinem Leben Gewicht hat und was die Mitte ist. Vieles prasselt in diesen Zeiten Tag für Tag auf uns ein. Meinungen strömen in unser Leben und zerren an uns. Da passiert es leicht, dass wir unsere Lebensmitte verlieren. Jesus wird immer mehr an den Rand gedrückt. Darum möchte ich dich ermutigen, Jesus neu auf den Thron deines Lebens einzuladen. Er soll wieder deine Mitte sein und dich mit seiner Herrlichkeit erfüllen. Stoß das alte Ego oder was sich da sonst hingesetzt hat von seinem Thron und lass Jesus wieder an seinen Platz. Der Apostel Paulus geht diesem Gedanken weiter nach, wenn er im 2. Korintherbrief schreibt: So spiegeln wir alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Gottes Herrlichkeit soll wieder in dir wachsen. Und je dunkler es wird, umso stärker wird diese Herrlichkeit in dir leuchten. Dann bleibt bei aller Hässlichkeit von Leid und Tod immer noch ein Glanz in deinem Innern. Da bleibt bei aller Schwäche und Ohnmacht immer noch der helle Schein der Gnade, die uns in Jesus täglich begegnet. Ja, der helle Morgenstern leuchtet dir nicht nur entgegen, er leuchtet auch in dir auf. Halt ihn fest, indem du nie mehr vergisst, dass Jesus für dich betet. Der Apostel Petrus war übrigens der Erste, dem Jesus das ans Herz legte. Und wenn schon einer wie Petrus das nötig hatte, sollten wir es umso mehr beherzigen, was Jesus ihm und uns verheißen hat. Jesus sagt in Lukas 22, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das für dich ist dabei extra groß geschrieben, denn du kannst es wirklich uneingeschränkt auch auf dich beziehen. Für dich und deinen Glauben betet Jesus höchstpersönlich, jeden Tag. Er legt dich ständig ans Herz Gottes, damit dein Glaube nicht verloren geht. Er nennt Gott deinen Namen, damit du angesichts der schlimmen Ereignisse gehalten wirst. Er betet dafür, dass du bewahrt bleibst, dass du mit neuer Freude erfüllt wirst, dass du deinen Platz in der Gemeinschaft findest und dass seine Herrlichkeit wieder der Mittelpunkt deines Lebens ist. Und dafür möchte ich jetzt auch beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir das heute hören dürfen, dass wir dir wichtig sind und dass du sogar dafür betest, dass wir in dieser schwierigen Zeit bewahrt bleiben. Ja, dass unser Glaube wirklich bewahrt bleibt. Und wir danken dir von ganzem Herzen auch, dass du uns als heller Morgenstern umgibst und wir loben und preisen dich auch dafür, dass du uns immer wieder Freude schenkst. Ja, dass wir einen Halt im Leben in dir haben. Herr, und so danken wir dir auch, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du uns in eine Gemeinschaft stellst. Dass wir hier in der Gemeinde immer Leute finden, die für uns da sind, die uns im Gebet unterstützen, die uns ermutigen. Herr, und so bitten wir dich, dass du unsere Gemeinschaft stärkst und dass du uns mit neuer Freude erfüllst. Und wir danken dir auch, ja, dass du uns in deine Herrlichkeit einmal bringen wirst. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass der Himmel auf uns wartet. Herr, und wir freuen uns darauf, dass du bald wiederkommen wirst. Und so bitten wir dich jetzt, Herr, dass wir diese Herrlichkeit nicht mehr aus den Augen verlieren. Herr, dass wir immer mehr darauf zugehen. Herr, so nimm du jetzt alles weg aus unserem Leben, was uns davon abhält. Nimm die Ängste weg. Nimm du auch das weg, was sich auf den Thron in unserem Leben gesetzt hat, wenn du es nicht bist. Herr, wir bitten dich von ganzem Herzen, erneuere uns und lass uns das nie mehr vergessen, wie sehr du dich um unser Leben kümmerst und wie viel du dafür getan hast, dass wir dieses Ziel bei dir einmal erreichen. Und Herr Jesus, wir bitten dich von ganzem Herzen, komme bald und leuchte auf als heller Morgenstern. Amen.